Es freut mich, dass wir unser Studium im Römerbrief fortsetzen können. Wir haben bisher gesehen, sozusagen das Thema des ganzen Römerbriefes, dessen, was sich da abspielt, ist letztendlich ein Thema im Angesichte des Gerichtes Gottes, der möchte durch das Evangelium den gefallenen Menschen durch die Kraft, durch die Dynamit des Evangeliums, durch den Glauben zu einem gerechten, heiligen Menschen machen, auf den er dann mit Wohlwollen herabschauen kann, über den er sich freuen kann, dass er es geschafft hat, dass er aus dem Tode wieder zum Leben gekommen ist. Und dass der, der diese Gnade verabscheut, der es ablehnt und das Böse sucht, das heißt, das Böse machen will, der ist dann das Subjekt des Zornes Gottes, weil Gott hasst das Böse und jeder, der sich mit dem Bösen infiziert und nicht rauskommt durch die Kraft des Evangeliums, der will so sein. Und dann das Böse hat Gottes Zorn, weil es böse ist, so wie wir uns ärgern über das Böse, weil Gott uns so gemacht hat, dass das Unrecht uns antipathisch ist, also entgegengesetzt ist, so ist es auch Gott entgegengesetzt. So, das ist das Thema und wir haben jetzt gesehen und wir wollen nochmal durchblicken, weil immer der Überblick ist entscheidend, dass wir nicht verlieren und wir wollen sehen, wie sich der Apostel Paulus immer wieder wiederholt mit einer einzigen Idee, die er durch dieses Thema bringt. Es findet dort vor dem Gericht Gottes statt oder im Angesichte des Gerichtes, damit jeder Mensch erlöst wird. So, in der ersten Kapitel von 1,18 bis 2,16 macht er deutlich, dass es kein Ansehen der Person gibt und der Maßstab für Juden und Griechen für die Erlösung ist derselbe und das ist, sie müssen dem Gesetz Gottes entsprechen. Der zweite Punkt war, Juden und Griechen sind unter dem Gesetz, das heißt, sie können das Gesetz nicht halten. Kein Unterschied, sie sind alle Übertreter des Gesetzes und können sich daraus nicht herausholen. Wir haben gesehen, die Rolle des Gesetzes. Ich habe in der letzten Stunde das deutlich wieder gemacht. Und es ist eines meiner wohl kräftigsten Botschaften in meinen Seminaren, die ich halte, wenn ich das Gesetz dem kranken Menschen erkläre, dass er versteht, warum er krank ist und wieso er das Gesetz nicht halten kann. Der Mensch muss verstehen, dass er völlig unfähig ist, dieses Gesetz zu halten, weil in seinem Zustand kann er keine gute Tat vollziehen. Er kann sich nicht mehr an Gott binden durch Vertrauen. Deshalb ist nichts, was er in diesem Zustand tut, eine Möglichkeit, die ihn irgendwo vor Gott rechtfertigen könnte, weil er kann das Gesetz nicht halten. Es saß neulich eine Dame in einem der Vorträge und als ich mit dem Ausdruck und mit der Erklärung des Gesetzes zum Ende kam, sagte sie überwältigt: Das ist die Wahrheit. Aber wo ist die Gnade? Dann habe ich ihr gesagt, wenn wir nicht verstehen, dass das Gesetz von unserer Seite nicht haltbar ist, dass wir Sklaven sind unseres Irrtums, dann wozu Gnade? Deshalb müssen wir wissen, was kommt zuerst, was kommt danach. Das Gesetz, die Offenbarung Gottes, die Natur, die dieses Gesetz zeigt, muss dem Menschen klar machen, in welchem Zustand er ist. Erst dann ist die Gnade Gnade. Wenn jemand weiß, dass er von sich aus nichts tun kann, keine Tat des Gesetzes wird ihn vor Gott rechtfertigen, erst dann wird Gnade zu Gnade. Und hier ist die Gerechtigkeit, die durch den Glauben Jesu kommt für alle, die an ihn glauben. Das ist entscheidend zu verstehen. Es ist nicht unser Glaube, der uns erlöst. Es ist Christi Glaube, der uns erlöst. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus Christus der Gnadenstuhl geworden ist. Gott hat ihn zum Gnadenstuhl gemacht. Hier ist die Bundeslade, in der die Tafel des Gesetzes drin ist. Und hier ist der Thron Gottes und dieser Gnadenstuhl, dieser goldene Deckel. Und auf diesen goldenen Deckel wurde das Blut einmal im Jahr gespritzt, um alles zu reinigen. Deshalb, das Blut musste entsprechend sein dem Gesetz innen drin. Und Jesus, unser Erlöser, der kam von einem Menschen mit einer sündigen Natur und von Gottes Sohn mit einer göttlichen Natur, der durch Vertrauen gelebt hat, vom Anfang bis zum Ende. Und immer nur aus Gott getan oder genommen hat, dadurch wurde sichtbar, dass er nur aus Gott lebt. Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, Jesus ist im Glauben treu gewesen. Man sieht seine Treue an den Taten, weil der Glaube und das Vertrauen und das Nehmen im Herzen liegt. Deshalb kann niemand durch sein eigenes Vertrauen errettet werden, weil er, egal was er tut, er kann nicht sich an Gott binden. Es ist das Vertrauen Jesu, es ist der Glaube und das Leben Jesu, was hier auf den Gnadenstuhl kommt. Weil er hat ja das ganze Gesetz erfüllt. Er hat es nie gebrochen. Und er hat es erfüllt, aber er erfüllt nicht nur das Gesetz, er tötet gleichzeitig die sündige Natur am Kreuz. Und durch die Auferstehung entsteht ein neues Wesen, ein neues Geschöpf. Der zweite Adam. So, ich hoffe, dass wir verstehen, es ist der Glaube Jesu, der ihn gehalten hat, dass er gehorsam gelernt hat. Ich kann durch das, was ich vertrauen kann, ich muss ja auch Vertrauen ausüben, so wie Adam in die Schlange Vertrauen ausüben konnte, so muss ich in der Lage sein, Vertrauen auf Jesus auszuüben. Aber dieses Vertrauen ist nur ein Geschenk der Gnade. Diese Wahl, dass ich Jesus wählen kann, auch entgegen meiner Neigung meines Herzens, ist eine Wahl der Gnaden. Deshalb, auch dann, wenn ich mich in Christus oder mit Christus verbünde, kann es nie mein Verdienst sein, dass ich gerettet werde. Ist ausgeschlossen. Es ist völlig unmöglich. Und jetzt in dem Bild, das der Paulus uns bringt über den Glauben Abrahams, wiederholt er jetzt nur dieselbe Sache in einem Bild. Und in Kapitel 5 wiederholt er dieselbe Sache mit einem anderen Bild. Und in Kapitel 6 bis Kapitel 8 wiederholt er dieselbe Sache, addiert nur ein paar Sachen dazu und wird praktischer und deutlicher. Und in Kapitel 9 und bis 11 zeigt er das, wie es auf die Juden passt und was es bedeutet, wiederum der geistliche Erbe und der fleischliche Erbe, das alles. Und am Ende zeigt er den Gehorsam, die Werke des Glaubens. Aber es ist eine und dieselbe Idee. Die könnte man auch kurz zusammenfassen. Aber weil es für uns Menschen so schwer ist zu verstehen, unseren Zustand, deshalb versucht Gott, uns über seine Schreiber das in Bildern zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Wir hatten das Bild des Gnadenstuhls und jetzt kommt das Bild des Glaubens Abrahams. Lass uns lesen. Was sagen wir denn nun von unserem Vater Abraham? Dass er gefunden habe nach dem Fleisch. Das heißt, was hat Abraham nach dem Fleisch für einen Verdienst? Das sagen wir. Ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, den die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zu Gerechtigkeit. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Daher spricht, weil unsere Werke sind ja alle böse, deshalb bekommen wir die Gerechtigkeit Christi ohne unsere Werke. Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. So, schauen wir uns das ein bisschen näher an. Der Vater der Beschnittenen und Unbeschnittenen. Jetzt schauen wir uns zunächst an der Lohn aus Pflicht oder was die Werksgerechtigkeit letztendlich ist. Hier ist das einige Gesetz in unserem Herzen geschrieben. Nehmen und geben. Das ist das, was alles im Universum tun muss, außer Gott. Er ist nur Geben. Und er hat alles so gemacht, dass Geben immer das Ziel ist. Allein, dass wir nicht haben, etwas von uns zu geben, weil wir sind leer. So wie der Magen keine Nahrung von sich aus geben kann, sondern zuerst nehmen muss und geben. Wie das Herz kein Blut hat, es muss es erst nehmen, um es zu geben. So ist es auch im Geist. Wir müssen von Gott nehmen und weitergeben. Das ist das Gesetz des Lebens. Und da kommen unsere Mitmenschen an der Gebestelle und damit sind wir bei ihnen allen frei. Wir können sie lieben, weil wir an ihnen nicht hängen, um zu nehmen. Das ist das Gesetz, so wie es Gott geschrieben hat, in jedes Herz, auf jedes Blatt, überall, auch in unserem Geist. Aber jetzt haben wir durch den Fall Adams in unserem Geist ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des Todes. Das ist umgekehrt zum Gesetz des Lebens. Das gibt nämlich, um zu bekommen. Und so geht jeder Mensch, der nicht neugeboren ist, der nicht verstanden hat das Gesetz, zu Gott, um zu bekommen. Die Menschen beten Gott an, sie tun Werke, sie kehren den Tempel oder was auch immer sie tun. Weil das Ziel ist, zu bekommen. Und wo das Ziel ist, zu bekommen, kann der Lohn nicht sein, außer dass Gott eine Pflicht hat, dich zu rechtfertigen. Paulus ist perfekt. Er ist ja von Gott inspiriert, er kennt das Herz. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, sondern aus Pflicht. Die meisten Menschen, ganz egal welchen Glaubens und welcher Religion sie sind, handeln nach dem Gesetz des Todes. Ihre Religion ist nicht mehr wert wie das Heidentum. Und das wollte Paulus auch zeigen mit den Juden. Sie hatten zwar einen Vorteil, dass sie hätten sehen können, wie das Ganze läuft, aber sie haben es nicht. Also war ihr Judentum nicht mehr wert wie das Heidentum. Sie waren ja genauso schlimm. Wie wir gelesen haben dort in Kapitel 2, am Ende, wo es sagt, um euretalben wird Gottes Name gelästert und den Heiden, als geschrieben steht, weil ihr seid ein Lehrer der anderen, aber er tut genau dasselbe. Die Werksgerechtigkeit will bekommen. Das ist alles. Das heißt, du tust etwas, um etwas zu bekommen. Alles, was du tust, um zu bekommen, ist falsch und ist Werksgerechtigkeit. Und das tut jeder Mensch. So ist er geboren. Wir kommen zu Gott nicht in dem Bewusstsein, dass wir was nehmen müssen, um umzusetzen, sondern wir kommen zu Gott, um das ewige Leben zu bekommen. Ja, Gott weiß, dass wir nur auf diesem Weg kommen können. Deshalb sagt er so deutlich, er muss uns befreien von diesem Weg. Er muss uns befreien, dass wir denken, wir müssen von Gott was bekommen. Wenn ich mit Werken umgehe, wenn ich Gott anbete, um zu bekommen, dann ist das, was Gott dann tun muss, Pflicht, nicht aus Gnaden. Er muss mir ja den Lohn geben, weil ich verdiene es ja. Ich habe es ja aus mir getan, für ihn, also jetzt, was wird mir daraus? Das ist die Werksgerechtigkeit. Und dafür gibt es nur eine Lösung, die Beschneidung. Das ist das Siegel der Herzbeschneidung. So schauen wir uns das weiter an, was hier steht über die Beschneidung. Ab Vers 8. Nun, diese Seligkeit, geht sie über die Beschneidung oder auch über die Vorhaut? Das heißt, können wir zur Seligkeit kommen durch den Glauben, ob wir nun beschnitten sind oder nicht beschnitten? Das heißt, spielt die Vorhaut dabei eine Rolle? Wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ist er ihm denn zugerechnet? In der Beschneidung oder in der Vorhaut? Nicht in der Beschneidung, sondern in der Vorhaut. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er noch in der Vorhaut hatte, auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben, in der Vorhaut, dass demselbigen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit und würde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein von der Beschneidung sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens. Ihr seht die Werke des Glaubens. Welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch die Vorhaut hatte? Denn die Verheißung, dass er sollte sein, der Welt Erbe, dass er sollte sein, der Welt Erbe, ist nicht geschehen Abraham oder seinem Samen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Weil das Gesetz richtet nur Zorn an. Denn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Derhalbe muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allen Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abraham ist, welcher ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, denn er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und rufe dem, das nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nicht zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein. Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißet, das kann er auch tun. Darum ist's ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. So, hier ist beschrieben der Glaube Abrahams. Wann hat er geglaubt? Als er beschnitten war oder noch bevor der Beschneidung? Und wir alle kennen die Geschichte. Als Gott ihn ruft, in Kapitel 12, auszuziehen, dann folgt er und er gibt ihm die Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er sollte, wie Paulus hier schreibt, der Welt Erbe sein. Abraham sollte der Welt Erbe sein. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und er zog weiter. Und dann in Kapitel 15 kommt Gott wieder zu ihm, Abraham, und sagt, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit selbst. Hier sehen wir, dass bevor er noch beschnitten war, Gott Abraham geglaubt hat. Und sein Glaube ist ihm zugerechnet. Warum wurde er dann noch beschnitten? Wir kennen die Geschichte, dass der Abraham ja im Glauben schwach wurde. Obwohl hier der Paulus ganz brav schreibt, er wurde nicht schwach. Wir kennen das. Der Abraham brauchte dann ein äußeres Zeichen seines Glaubens. Und Gott hat das extra getan, damit es, dass es klar ist, dass die Vorhaut sollte ein Bild sein, dass das Herz beschnitten werden muss, weil das Problem liegt im Herzen. Deshalb, wann macht die Beschneidung einen Sinn? Wenn man vorher glaubt oder nachher? Wann macht die Beschneidung Sinn oder die Taufe? Wenn man vorher glaubt oder nachher? Wann mache ich die Taufe? Wenn ich schon im Glauben bin oder davor? Das ist doch selbstverständlich. Der Glaube kommt immer bevor dem Handeln. Deshalb schreibt er hier sogar, das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Weil man kann nur ein äußeres Mittel benutzen, um einen, oder Gott hat es immer so getan, um einen inneren Zustand zu sehen. Wir haben ja gesehen in Kapitel 2 am Ende, es ist nicht der ein Jude, der auswendig ein Jude ist, sondern der inwendig ein Jude ist, der beschneidet ist im Geist und nicht in der Vorhaut oder im Buchstaben. Also nicht in der physischen Welt. So, es braucht eine Beschneidung des Herzens. Und das bekam Abraham, weil er davor schon geglaubt hat. So, wir taufen uns auch, weil wir davor schon geglaubt haben. Als die Menschen zum Johannes des Täufers kamen und sagen, wir wollen getauft werden, sagt er, zuerst bring dir Werke des Gehorsams. Zuerst verkauft ihr oder gebt alles her und teilt euren Rock mit dem Armen. Zuerst hört ihr auf, zu viel zu nehmen. Zuerst hört ihr die Gewalt auf als Soldat. Das waren Bedingungen. Wie soll man da hinkommen? Indem man einfach die Werke lässt? Nein, indem man versteht, was es bedeutet, durch den Glauben die Werke Gottes zu tun. Weil alles, was er verlangt, ist nur die Ausübung der Liebe. Aber die kannst du nicht tun, solange du nicht beschnitten bist im Herzen. Und dann ist das Siegel der Taufe klar. Dann taufe ich dich, weil es ist ein klares Zeichen. Das Werk im Herzen ist geschehen, so tun wir es auch auswendig als Siegel dafür. Aber wir denken, es ist umgekehrt. Ihr seht, man tauft die Kinder zum Beispiel, weil man in der Taufe, das ist genauso wie bei den Juden, eine Kraft sieht, ein Mittel, das dich zu irgendetwas befähigt. Aber das tut doch die Wassertaufe nicht. Genauso wenig wie die Beschneidung am Leib dich zum Christen oder zum Gläubigen oder Ungläubigen macht. Die Beschneidung am Leib ist nichts nütze. Es sei denn, sie folgt auf die Beschneidung im Geist. So, warum hat dann Gott gesagt, dass die Kinder beschnitten werden sollten? Weil wir nehmen ja dasselbe nicht mit der Taufe. Wir haben nur einen großen Unterschied nicht gemerkt. Die Beschneidung am Fleisch sollte ein Zeichen sein, dass es notwendig ist, eine Beschneidung des Herzens. Das ist etwas Sichtbares wie lange? Solange ein Männchen lebt, das beschnitten ist. Das ist ein fleischliches Zeichen, während die Taufe ja nur ein äußeres Zeichen ist, zwar ein physisches, aber es hinterlässt keine Spuren im Körper, so dass man sich daran erinnern könnte, ob das auch der Zustand des Herzens ist. Deshalb ist die Taufe nur dann ein Zeichen, weil sie ja den Körper nicht verändert, wenn einem Herzen die Umwandlung schon geschehen ist. Wer im Herzen beschnitten ist, der lässt sich taufen. Wer im Herzen nicht beschnitten ist, auch wenn er sich taufen lässt, lässt er es umsonst. Genauso wie mit der Beschneidung. Nur die Beschneidung hat Gott gegeben von vornherein, damit es ein ständiges Mahnmal ist, so wie die Opferdienste, dass sie dreimal am Jahr gehen mussten und die Opfer bringen mussten. Sie sollten ständig erinnert werden, dass etwas in ihnen nicht stimmt und dass sie einen Erlöser brauchen. Das war Gottes Schule um klar zu machen, in welchem Zustand wir sind. So, ich hoffe, dass das klar ist. Werksgerechtigkeit bedeutet, Gott schuldet mir die Erlösung, weil ich an ihn glaube, weil ich zu ihm hingehe. Glaubensgerechtigkeit bedeutet, Gott hat die Erlösung getan und ich setze sie in meinem Leben um, dadurch, dass ich den Glauben Jesu zu meinem Glauben mache. Dadurch werden die Werke Jesu zu meinen Werken, so wie die Werke Gottes, die Werke Abrahams wurden, so werden auch die Werke, die ich tue des Glaubens, zu werden die Werke Gottes Werke sein. So wie Gott seinen Sohn gegeben hat, so hat Abraham seinen Sohn auch gegeben, weil er hat aus Gott gelebt. Und das führt ja dann der Jakobus auf und sagt, ihr seht doch, die Werke waren sichtbar im Leben des Abrahams. Er hat geglaubt, dass es möglich ist, dass der, der lebendig macht, die Toten. Darauf bezieht sich auch, dass er seinen Sohn geopfert hat, denkend, auch wenn er stirbt, wird er ihn lebendig machen. Wessen Werke hat Abraham getan? Seine oder Gottes Werke? Es ist doch offensichtlich, er tut die Werke seines Vaters, Gottes, dessen, der er vertraut. So, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Ein Vater der Beschnittenen und Unbeschnittenen haben wir gesehen. Der Glaube an die Verheißung. Wir haben jetzt hier gelesen, Gott hat dem Abraham das Welterbe verheißen. Was bedeutet das? Die Verheißung des Erben. Wir wissen, dass Gott die Erbschaft schon vor dem Abraham verheißen hat, dem Adam und der Eva, indem er zur Schlange sprach und sagte, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen ihrem Samen und deinem Samen. So, hier ist der Adam, der im Vertrauen auf Gott lebt, der ist innerhalb des Gesetzes. Er misstraut Gott und fällt unter das Gesetz. Er bricht das Gesetz durch Misstrauen, nimmt nicht mehr von Gott und somit ist er verdammt unter dem Gesetz. Er kann es nie mehr halten. Und so gibt Gott die Verheißung des Erben, des Welterben. Ist es Abraham? Natürlich nicht, sondern wer ist es? Es ist Christus. Weil der Same, der Abraham verheißen wurde, dass er der Welterbe ist, ist Christus. Der Abraham hat nur an Christus geglaubt. Deshalb ist er der Vater geworden aller Gläubigen. So, es ist Christus, der verheißen ist. Der kommt durch sein Vertrauen und bringt mich von hier wieder ins Gesetz, dass auch ich durch Jesu Vertrauen das Gesetz wieder halten kann. Das ist die Verheißung des Erben. Und ich habe das auch in der vorigen Lektion versucht klarzumachen. Wer ist der Erbe, die Erbschaft und der Segen? Der Erbe ist ein einziger Christus. Er ist der Same. Er ist der Same des Weibes, den Gott verheißen hatte, dem Abraham. Und seitdem ist dort das Bild. Christus ist der Same. Als Abraham seinen Sohn opferte, wusste er, dass dieser Sohn der Same ist, der Sohn der Verheißung, nicht einer durchs Gesetz. Er war zwar noch ein physischer Nachkommen, aber er war ein physischer Nachkommen, der hätte gar nicht mehr sein können, wenn man die Sarah nimmt. Und dennoch ist er gekommen. Das heißt, er ist ein Kind der Verheißung. Er ist der Erbe. Der Isaak ist ein Bild für Christus. Deshalb opfert ihn ja auch der Abraham auf Geheiß Gottes. Christus ist der Erbe. Was ist die Erbschaft? Die Erbschaft ist Gott. Gott sagt dem Abraham, ich bin deine große Belohnung. Hat Abraham das verstanden? Ja, weil der Abraham hat nicht gesucht, auf Erden reich zu werden oder sich Häuser zu machen, sondern hat gesagt, er wartet auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Gott hat dem Abraham die Sohnschaft versprochen. Das ist die Erbschaft. Wir werden durch die Erlösung, durch Christus, nicht mehr Menschensein im Sinne, wie Gott uns geschaffen hat, sondern ein Menschengeschlecht, ein neues Wesen, eine neue Kreatur, so wie sie Christus gemacht hat durch die Auferstehung von den Toten. Ein Geist, der heiligt. So, wir bekommen die Sohnschaft. Wir haben die Adoption zum Sohn Gottes bekommen. Durch Christus sind wir erhöht worden über alle Geschöpfe, die Gott je geschaffen hat. Ich bin dein sehr großer Lohn. Das ist die Erbschaft. Aber die Erbschaft kommt auch mit einem Rahmen. Sie kommt auch mit einer Stadt. Sie kommt auch mit einem Land, wo Milch und Honig fließt. Es ist das neue Jerusalem. Es ist die neue Erde. Es ist der Ort, wo Gott mit uns wohnen wird. Für alle Ewigkeit. Und von wo aus wir zusammen mit ihm arbeiten werden für dieses Universum. Und wer sind, wo ist der Segen? Der Segen sind alle Miterben, die genau des Glaubens Abraham werden. So, der Abraham hat einen Glauben an den Erben. Und jeder, der des Glaubens Abrahams ist, ist ein Miterbe Christi, so wie Abraham ja auch ein Miterbe Christi ist. So, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen den Unterschied an zwischen den gesetzlichen Miterben und den Miterben der Verheißung. Weil er sagt, es gibt einen Unterschied. Wenn die Erbschaft durchs Gesetz kommt, dann ist die Verheißung sinnlos. Hier ist der leibliche Nachkommen Abrahams. Sie sind die Beschneidung am Fleisch. Aber jetzt gibt es Beschneidung am Fleisch und Herzen. Und es gibt Menschen ohne Beschneidung am Fleisch, nur am Herzen. Diese zwei Kategorien machen die geistlichen Nachkommen Abrahams aus. Die ersten sind die Juden, die noch nicht glauben. Die zweiten sind die gläubigen Juden und das andere sind die gläubigen Heiden. Deshalb schreibt hier der Apostel Paulus weiter in Kapitel 4, Vers 23. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unsertwillen, welchen es soll zugerechnet werden, so wie wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben, im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Hier hatte Paulus die ganze Erbschaft vor Augen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen dürfte vielleicht jemand sterben. Aber preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Ihr seht ja die Gerichtsszene, der Zorn und die Situation. Und dieser Zorn, der kommt in den sieben Plagen, von dem werden wir bewahrt werden, weil wir ja gerecht sind durch sein Blut. Die 144.000, die durch diesen Zorn gehen, werden bewahrt, weil sie sind gerecht. Denn so wird Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, Vergangenheit, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. So, ihr merkt, es geht immer um denselben Inhalt. Es geht um das Leben Jesu und um unseres. Und es geht um diesen Austausch des Lebens. Sein Leben wird zu meinem Leben, weil er mein Leben übernommen hat. Durch ihn, er ist gekommen und hat mich auf sich genommen, damit er überwindet das Ich meines Herzens, damit er mir dann den Sieg gibt, den er gesiegt hat. Und dann stirbt er und steht wieder auf, damit er mir ein neues Leben, ein neues Wesen gibt. Und das alles mit Verdienst oder ohne Verdienst. Wo ist der Ruhm? Wo kann er sein? Da ist kein Ruhm. Der ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Glaubensgesetz. Wir sind alle Miterben der Verheißung Abrahams. Ich bin nicht beschnitten am Fleisch. Und ich sehe auch nicht, dass ich beschnitten werden muss. Aber am Herzen bin ich beschnitten und will in dieser Beschneidung bleiben, in diesem Prozess der Heiligung, bis das Gott, was wirkt in mir? Seine Geduld. Warum sagt er hier, wir rühmen uns nicht allein der Herrlichkeit, die Gott geben will? Das ist ja ein Ruhm. Wir freuen uns darauf. Er sagt aber, wir rühmen uns auch der Trübsal, weil die Trübsal bringt Geduld. Wieso brauche ich Geduld? Sicherlich. Weil die Geduld ist ein Beweis meines Glaubens. Weil es zeigt die Werke Jesu in meinem Leben. Geduld sieht man und Ungeduld auch. Während Ungeduld offenbart, wo mein Herz gebunden ist dran, so offenbart die Geduld, wo ich dran gebunden ist. Geduld aber bringt Erfahrung. Brauche ich eine Erfahrung im Glauben? Sicherlich, weil ich muss ja wachsen. Es ist nicht einmal der Glaube. Der Abraham hat geglaubt, ja, von Anfang an und hat gehandelt. Aber ging sein Glaube nicht durch Anfechtung? Hat er nicht öfters versagt, damit er dann am Ende, als er seinen Sohn bringt, zeigt, dass jetzt ist der Sieg vollkommen? Jetzt ist sein Vertrauen in Gott unantastbar. Das ist Erfahrung. Abraham ging durch Trübsale, er ging durch Schwierigkeiten und Gott wollte, dass er durch Schwierigkeiten geht. Warum? Dass er lernt, was in seinem Herzen ist und dass er die Beschneidung immer wieder des Herzens braucht. Er muss immer mehr abgeschnitten werden von dem Irrtum. Es ist nicht eine Sache für immer getan. Nein, die Trübsale bringt uns zur Erfahrung. Die Erfahrung aber führt zur Hoffnung. Ihr seht, der Paulus kommt von beiden Seiten und endet bei der Hoffnung. Er sagt, durch diesen Glauben haben wir Zugang zu Gott und haben Frieden zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann sagt er, aber wir rühmen uns, nicht vergessen, auch der Trübsale, welche uns geduldig macht, welche uns Erfahrung bringt. Und wo landet? Bei der Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Und hier kommt dann das, was in Römer 8 geschrieben steht. Ohne den Heiligen Geist, der durch die Neugeburt in unser Leben kommt, dass mein Geist jetzt gebunden wird an den Heiligen Geist, dass ich nicht mehr von einem Menschen nehme, dass ich mich nicht mehr nach Menschen orientiere, sondern mein Geist muss sich an dem Geist Gottes orientieren. Und so ist in unser Herz durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes gekommen. Und dies ist der Beweis, dass wir Gottes Kinder sind. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren, hat in der Zeit für uns Gottlose gestorben. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren, nach der Zeit ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen dürfte vielleicht jemand sterben. Das heißt, es wäre ja mal schon etwas, wenn jemand um eines gerechten Willen stirbt oder um eines guten. Aber darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Das heißt, wir konnten nichts dafür, dass er stirbt, dass er kommt. So werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden von dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wie wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben. Und jetzt müssen wir schauen, dass Paulus mit Leben meint, durch seine Taten, durch das, was er getan hat, dass unsere Taten werden, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Das ist die Gnade Gottes, dass wir durch Jesus, durch den Glauben, durch den er hatte, ihn übernehmen können und ihn erfahren in unser Leben, ihn umsetzen. Das ist kein Ideenglauben, das ist nicht eine Annahme, das ist eine Realität des Lebens. Deshalb sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Dynamit. Es verändert das Leben. Und so wird der Glaube Christi, wenn er zu meinem Glauben wird, mein Leben genauso verändern. Und es wird es genauso umwandeln, wie das Leben Jesu ist. Sodass am Ende, wenn der Zorn Gottes kommt, die, die gerecht geworden sind durch Christus, der Zorn Gottes an ihnen nichts tun kann, weil sie werden bewahrt davon. Möge Gott uns die Gnade schenken, mit ihm heute im Glauben vorwärts zu gehen, bis wir den Sieg endgültig errungen haben. Amen.